Deutschlandfunk Kultur. Tacheles. Mit Susanne Führer.
Über die Hälfte der Menschen in Deutschland ist unzufrieden damit, wie die Demokratie hierzulande funktioniert. Das besagt eine Studie. Am unzufriedensten sind diejenigen, die sich selbst der Arbeiter- oder Unterschicht zuordnen. Es gibt verschiedene Ansätze, Ideen der Demokratie auf die Beine zu helfen. Über einen hat Lisa Herzog gerade einen Aufsatz veröffentlicht. Sie ist Professorin für Philosophie an der Universität Groningen in den Niederlanden. Und sie hat in diesem Jahr übrigens auch den Deutschen Preis für Philosophie und Sozialethik gewonnen. Erstmal einen schönen guten Tag, Frau Herzog.
Schönen guten Tag, Frau Führer.
Ja, die Demokratie schwächelt, das ist kein neuer Befund. Das Stärkungsmittel, das Sie verschreiben wollen, heißt Wirtschaftsdemokratie. Was verstehen Sie denn darunter? Erstmal ganz grob gesagt.
Ja, ganz allgemein ist damit der Gedanke gemeint, dass auch im wirtschaftlichen Bereich die Prinzipien, die wir im politischen Bereich für die richtigen halten, nämlich demokratische, zum Ausdruck kommen. Und das kann dann sehr unterschiedliche Formen annehmen, aber der Grundgedanke ist, wenn es Macht gibt, die von einigen Personen über andere Personen ausgeübt wird, dann sollen sich diejenigen, die die Macht haben, dafür auch demokratisch zur Verantwortung ziehen lassen.
Sie sind ja von Haus aus Philosophin, wenn ich das richtig weiß, und Sozialwissenschaftlerin. Es ist ja erstaunlich, dass Sie sich sozusagen ins Gebiet der Wirtschaft vorwagen. Wie sind Sie denn da hingelangt?
Ich habe das von Anfang an beides studiert und dann auch in der Forschung verfolgt. Und ich bin zu dem Thema Wirtschaftsdemokratie eigentlich indirekt gekommen. Ich habe mich lange mit Märkten beschäftigt und mit der Frage, wie Märkte politisch eingehegt und gestaltet werden können. Und dann passierte unter anderem die Finanzkrise und mir ist klar geworden, unser Wirtschaftssystem besteht ja nicht nur aus atomistischen Märkten, wo lauter so einzelne Individuen miteinander tauschen, sondern es gibt da auch sehr große hierarchische Strukturen, nämlich große Unternehmen. Und in diesen Unternehmen herrschen ganz andere Prinzipien als in Märkten, nämlich klassischerweise Hierarchien. Und in meiner Habilitation habe ich mich dann damit beschäftigt, wie man die moralischen Herausforderungen dieser hierarchischen Strukturen verstehen und ihnen besser begegnen kann. Und ich habe da mit sehr basalen moralischen Prinzipien angefangen, also keine Schädigung, gegenseitiger, grundlegender Respekt, solche Dinge. Und bin dann durch die Beschäftigung mit verschiedenen Phänomenen, verschiedenen Dimensionen von Unternehmen zu dem Ergebnis gekommen, dass wir versuchen sollten, die Machtungleichgewichte, die in der Wirtschaft herrschen, durch demokratische Kontrolle einzudämmen. Und in Deutschland ist das ja insofern auch schon einigermaßen angelegt in der Praxis vieler Unternehmen, als wir Betriebsräte haben, als wir Arbeitnehmermitbestimmung in den Aufsichtsräten haben. Also wir sind gar nicht so der reine Kapitalismus, wie ihn die Lehrbücher beschreiben, sondern wir sind schon eigentlich in der Mischform. Und die Frage ist, ob man das nicht noch weiter vorantreiben könnte.
Da gibt es jetzt viele Ansatzpunkte nachzufragen. Ich bleibe erst noch mal auf dem einen Gleis. Und wenn ich Ihren Aufsatz richtig verstanden habe, dann sind Sie nicht nur interessiert an einer Wirtschaftsdemokratie, weil Sie eben finden, dass auch Unternehmen demokratischer organisiert sein sollten, sondern weil Sie sich davon ja Effekte für die gesamte Demokratie erhoffen. Und diese Studie, die ich eingangs zitiert habe, die ist übrigens von der Friedrich-Ebert-Stiftung in Auftrag gegeben, die spricht ja eben davon, dass die Menschen unzufrieden sind mit dem Funktionieren der Demokratie, nicht mit der Staatsform Demokratie an sich. Die hat weiterhin die höchsten Zustimmungswerte. Aber was könnte daran denn eine Wirtschaftsdemokratie ändern?
Ja, es gibt da verschiedene Hypothesen, was für positive Effekte sich ergeben könnten. Wobei ich gar nicht sagen will, dass das die alleinselig machende, alleinige Richtung ist, in die man gehen soll. Ich glaube, es gibt verschiedene Ansätze. Aber wir reden ja jetzt über Wirtschaftsdemokratie. Und ich gehe mal vielleicht auf die zwei vielleicht wichtigsten Mechanismen ein. Das eine ist, dass wir ja sehr hohe soziale Ungleichheit haben. Und soziale Ungleichheit geht oft auch damit einher, wie unterschiedlich das politische Engagement ist. Und jemand, der vielleicht sehr wenig verdient, deswegen möglicherweise noch einen Nebenjob braucht, hat vielleicht auch gar nicht die Möglichkeit, sich politisch sehr stark einzubringen. Und wir haben ja in Deutschland auch noch ziemlich stark diese Habitusunterschiede zwischen verschiedenen Schichten. Und die Hoffnung wäre, dass durch eine Wirtschaftsdemokratie einfach generell mehr Gleichheit, auch mehr materielle Gleichheit herbeigebracht werden könnte. Ein zweiter Punkt ist aber mindestens genauso wichtig. Da bin ich unter anderem von John Dewey inspiriert, dem amerikanischen Pragmatisten, der davon sprach, dass Demokratie eigentlich a way of life, also eine Lebensform sein soll, die wir in unterschiedlichen sozialen Sphären einüben und wo wir die Art und Weise, wie wir als Demokraten miteinander umgehen, einüben können und lernen, was es bedeutet, mit anderen zu diskutieren, Kompromisse zu finden, auch mal eine Kampfabstimmung zu haben. Und die Vorstellung ist dann, dass wenn wir das in unserem Alltag ständig erleben würden, dass es uns dann auch leichter fallen würde, uns politisch im klassischen Sinne demokratisch einzubringen. Und was wir derzeit beobachten, ist ja, dass demokratische Mitwirkung doch sehr stark von bestimmten Berufsgruppen ausgeht. Also im Bundestag sitzen ja klassischerweise zum Beispiel sehr viele Juristen und auch generell sehr viele studierte Leute. Und ein Erklärungsansatz dafür ist, dass man halt in bestimmten Berufen und mit einer bestimmten Ausbildung viel besser in die Lage versetzt wird, eben diese diskursiven Methoden, diese Art zu diskutieren, mit schriftlichen Vorlagen umzugehen und so weiter, viel besser einüben kann als in anderen Berufen. Und da ist die Hoffnung der Wirtschaftsdemokratievertreter, dass, wenn das weiter ausgeweitet würde, auch die demokratische Beteiligung weiter in alle Gesellschaftsschichten hinein erreicht werden könnte.
Aber das ist nur eine Hoffnung, dafür gibt es keine empirischen Belege, oder?
Das ist schwierig empirisch zu belegen, weil es ja kein Land gibt, in dem wir eine durchgehende Wirtschaftsdemokratie, so wie sie da in der Diskussion verstanden wird, haben. Und deswegen ist es in dem Sinne eine Hypothese. Und das Problem ist natürlich, wie können wir anhand von einzelnen Beispielen was verstehen, was letztlich die Systemfrage stellt, also wo es darum geht, wie sich ein System insgesamt verändern kann.
Was sich auf jeden Fall empirisch belegen lässt, ist der Zusammenhang zwischen sozialer Ungleichheit und politischem Engagement. Ich hatte im Sommer hier im Tacheles ein Gespräch mit dem Politologen Armin Schäfer und da ging es eben um die Schieflage der Demokratie. Wir haben eine sozial ungleiche Wahlbeteiligung, es sind die sozial Privilegierten, die wählen gehen. Die wiederum sozial Privilegierte wählen, eben die Akademiker. Sie sprachen das an, in manchen Fraktionen sitzen nur noch Akademiker. Und die machen dann wiederum Gesetze für die sozial Privilegierten. Aber jetzt schauen wir uns das mal ein bisschen an mit der Wirtschaftsdemokratie. Wir sind es ja eigentlich gewohnt in der westlichen Welt, dass die politischen Systeme demokratisch organisiert sind, demokratisch kontrolliert werden, die Ökonomie aber nicht, also sondern dass die eben hierarchisch ist. Also da ist ein Chef oder eine Chefin und die bestimmt. Und im Rahmen von Recht und Gesetz entscheiden die Eigentümer oder die Manager über die Unternehmenspolitik.
Nee, wir sind sehr gewohnt, von diesem Modell auszugehen, dass die Politik demokratisch die Rahmenordnung setzt und innerhalb dieser Rahmenordnung können die einzelnen Akteure für sich frei entscheiden und eben auch dann ihre Gewinne maximieren oder ihren eigenen Nutzen maximieren als Konsumentinnen und Konsumenten. Und der Markt regelt das dann irgendwie.
Und das Recht.
Genau, das Recht wird eben von der demokratischen Politik gesetzt. Derzeit ist der Rechtsrahmen so, dass den Eigentümern von Unternehmen relativ viel Macht zugestanden wird. Allerdings ist es so, dass Teil dieses Bildes, das da vorherrscht, auch ist, dass Arbeitende, also Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, wenn ihnen was an den Entscheidungen ihrer Unternehmen nicht gefällt, einfach den Job wechseln können. Das ist eine Vorstellung davon, wie Unternehmen funktionieren. Die kommt aus der amerikanisch geprägten Mainstream-Ökonomie. Und die Vorstellung ist wirklich, ich kann mir im Laden aussuchen, welche Obst- und Gemüsesorten ich kaufe und auf dem Arbeitsmarkt, in Anführungszeichen, kann ich mir aussuchen, welchen Job ich habe. Und das ist halt ein Modell, das der Lebensrealität einer großen Zahl von Menschen überhaupt nicht entspricht, sondern die sind auf ihren Job angewiesen. Die können vielleicht sich überlegen, einen anderen Job in einer anderen Firma zu finden, aber dann sind die Hierarchien oft genauso geprägt. Deswegen ist dieses Argument, dass der Arbeitsmarkt ein Markt wie jeder andere sei, schon mal problematisch. Und dann ist eben die Frage, könnten wir nicht die Regeln für Unternehmen auch so gestalten, dass es mehr Mitspracherechte für diejenigen gibt, die da eben die Arbeit machen? Und die Spannung, die dann sofort aufgeworfen wird, ist immer die mit den Eigentumsrechten der sogenannten Eigentümer der Unternehmen. Und ich sage es der sogenannten, weil man unterscheiden muss zwischen unterschiedlichen Rechtsformen von Unternehmen. Also ein kleiner Familienbetrieb ist strukturell gesehen einfach was sehr anderes als eine große Aktiengesellschaft.
Ich habe trotzdem noch nicht so richtig verstanden, was spricht denn Ihrer Ansicht nach gegen Hierarchien in der Wirtschaftswelt?
Oh, da könnte ich jetzt ganz viele Dinge anführen. Ich bin allerdings nicht der Auffassung, dass wir Hierarchien komplett abschaffen könnten, einfach weil wir für die Koordination der Arbeitsschritte unterschiedlicher Menschen Hierarchien schon oft brauchen. Aber gegen unkontrollierte Hierarchien spricht zum Beispiel, dass es sehr viel Missbrauchspotenzial gibt. Und es ist auch die Frage, Ist es mit den Werten, mit dem Ethos einer demokratischen Gesellschaft vereinbar, dass manche Leute Macht über andere haben, für die es keinerlei Möglichkeit gibt, sie dann irgendwie zur Verantwortung dafür zu ziehen, wie sie mit dieser Macht umgehen? Es gibt auch funktionale Gründe, wieso Hierarchien problematisch sein können. Zum Beispiel können Hierarchien sehr schädlich sein, wenn es darum geht, dass man Feedback von unten braucht. Es gibt im Englischen diesen schönen Spruch, the boss only gets the good news. Also bei Chef oder Chefin kommen nur die guten Nachrichten an. Wenn ich in einem Unternehmen gerade zum Beispiel viel Veränderung habe, zum Beispiel durch neue Technologien, dann muss ich das Wissen aller Beteiligten einbringen können in diesen Prozess. Und dann können Hierarchien auch aus einer ganz funktionalen, sozusagen rein effizienzbasierten Logik heraus problematisch sein.
Die Verfechter von Hierarchien sagen gerade für solche Fälle das Umgekehrte voraus. Finn Rasmus Bulden, Soziologe von der Uni Heidelberg, sagt zum Beispiel, Disruption braucht Hierarchie, also Entscheidungen, die Altes über Bord werfen und Neues wagen, weil das würden die Beteiligten von sich aus nicht machen. Mir ist da so, also aus meinem eigenen beruflichen Erfahrungsfeld eingefallen, ich glaube, dass nicht viele Zeitungsjournalisten zum Beispiel freiwillig Online-Journalisten geworden sind. Also für grundlegende Veränderungen lautet die These, braucht es jemanden, der das von oben bestimmt und sagt, da müsst ihr durch.
Ich sehe das Argument und ich sehe auch, dass es viele Phänomene gibt, die man also aus der eigenen Erfahrung anführen könnte, wieso das plausibel erscheint. Ich bin trotzdem nicht ganz sicher, ob es immer stimmt. Und hier sind zwei Argumente, wieso es vielleicht auch anders sein könnte. Eines ist, die Modelle von Wirtschaftsdemokratie, die im Moment in der Philosophie diskutiert werden, gehen davon aus, dass es weiterhin auch Märkte geben wird. Das heißt, Unternehmen werden weiterhin auch auf Märkten um die Gunst der Kunden konkurrieren. Vielleicht nicht in allen Branchen, so wie wir das derzeit haben und besser reguliert und so weiter. Aber es gibt weiterhin Märkte. Und dann kann man sich ja vorstellen, dass diejenigen, die zum Beispiel in einer Zeitungsredaktion arbeiten, durchaus sehen, wo der Hase hinläuft und vielleicht sogar erkennen, dass sich was ändern muss. Das ist das eine. Und das andere ist, ich hatte ja schon gesagt, ich bin nicht grundsätzlich gegen Hierarchien, aber ich bin gegen Hierarchien, bei denen es keinerlei Schutzmechanismen und keinerlei Accountability, wie das im Englischen so schön heißt, gibt. Und auch ein gewählter Chef kann vielleicht Dinge durchsetzen. Und natürlich kann man sich fragen, wer ist sozusagen der Bad Cop, der die schlechten Nachrichten überbringt, die harten Entscheidungen trifft. Aber ich bin mir nicht sicher, ob es stimmt, dass diejenigen, die selber betroffen sind, dazu überhaupt nicht in der Lage wären. Vor allen Dingen, wenn ihnen eben klar ist, es gibt einen Markt, es gibt eine Wirklichkeit da draußen und es stehen ja unsere eigenen Jobs auf dem Spiel.
Aber das sind ja verschiedene Modelle. Das eine ist, es gibt basisdemokratische Entscheidungsprozesse und dann auch Entscheidungen, die von allen gefällt werden und dann vielleicht auch getragen werden. Das andere ist, wir haben eine gewählte Chefin, die dann alle 4 Jahre zur Verantwortung gezogen wird und neu gewählt wird oder nicht. Das ist dann so wie mit der Bundeskanzlerin, die nun nicht direkt gewählt wird. Aber da weiß ich nicht, ob sich da so viel ändern würde.
Naja, es würde sich in den Unternehmen, wo die Dinge einigermaßen gut laufen, vielleicht nicht so viel ändern, jetzt bei diesem repräsentativen Modell. Aber da, wo die Dinge schlecht laufen, gäbe es die Möglichkeit, Chefs, die in eine komplett falsche Richtung laufen, abzuwählen. Und das ist so ein Minimalstandard, der wird auch von bestimmten Demokratietheorien so ähnlich für die Politik verwendet, dass man zumindest schlechte Führungsgruppen abwählen kann. Und das wäre für manche wirtschaftlichen Unternehmen vielleicht schon eine ganze Menge.
Die Frage ist dann ja auch, was sind dann schlechte Führungsgruppen?
Also, natürlich gibt es da unterschiedliche.
Also ich denke jetzt auch an internationalen Wettbewerb und die Ansicht darüber, was ist eine schlechte Führungsperson, die gehen ja auseinander. Ist jetzt eine gute Führungsperson jemanden, wo das Team sich sehr wohl fühlt, aber das Unternehmen macht Verluste? Oder ist eine gute Führungsperson diejenige, die leider die Hälfte der Belegschaft rausschmeißt, aber Gewinne macht? Von wem sollte die dann wieder gewählt werden?
Sie wollen jetzt wahrscheinlich auf den Punkt hinaus, dass ja immer noch die Frage nach den internationalen Kapitalmärkten noch im Hintergrund steht. Erstmal geht es darum, dass diejenigen, die selber die Arbeit machen, sehen, wie die Person agiert. Und schlecht kann auch heißen, dass jemand einfach vom Geschäft wenig versteht und irrationale, eitle, manchmal sogar narzisstische Entscheidungen trifft. Darauf könnten sich dann die Kapitaleigner und die Arbeitenden vielleicht sogar einigen in manchen Fällen. Also wenn man das jetzt mal ausschließt, gibt es natürlich die Frage, wessen Interessen sollen da gewinnen? Und es gibt unterschiedliche Modelle, wie man damit umgehen kann. Eines, das ich sehr interessant finde, jetzt für große Aktiengesellschaften und für ein repräsentatives Modell. Und das kommt von Isabella Ferreira, das ist eine belgische Soziologin. Und die hat vorgeschlagen, man könnte mit einem Zweikammern-System arbeiten. Eine Kammer für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und eine für die Anteilseignerinnen und Anteilseigner.
Also Oberhaus und Unterhaus.
Genau, sowas in diese Richtung. Und die müssten sich dann jeweils einigen. Und damit würde ein gewisser Interessensausgleich sichergestellt.
Ich spreche mit der Philosophin und Sozialwissenschaftlerin Lisa Herzog von der Universität Groningen. Im Frühjahr hat sie ihr Buch Rettung der Arbeit veröffentlicht. Heute geht es um die Rettung der Demokratie durch eine Wirtschaftsdemokratie. Bevor wir auf die zwei Kammern zu sprechen kommen, Frau Herzog, die mich ja sehr an die Montan-Mitbestimmung erinnern, kommen wir noch mal zu der Basisdemokratie. Gemeinsame Entscheidungsfindung dauert länger. Das kann man, glaube ich, festhalten. Und es besteht auch die Gefahr, dass Entscheidungen der Belegschaft eher mit Rücksicht auf die Belegschaft gefällt werden. Nur ein Unternehmen will aber im Allgemeinen ja doch Gewinn machen und muss sich an den Wünschen der Kunden, an den Wünschen der Umwelt orientieren und nicht an den Wünschen der Belegschaft.
Wenn wir davon ausgehen, dass wir so ein gemischtes Modell haben, in dem es Märkte gibt und innerhalb der Unternehmen demokratische Strukturen, dann weiß ja auch die Belegschaft, dass sie sich an den Interessen von Kundinnen und Kunden orientieren muss. Andererseits kann man sich auch die Frage stellen, vielleicht je nach Branche, je nach Bereich, ob nicht für manche Formen von Unternehmen oder auch so Public-Private Partnerships bestimmte Kundengruppen oder zum Beispiel bei einem Krankenhaus Patientengruppen, wie auch immer, mit in die Gruppe derjenigen aufgenommen werden sollten, die demokratisch Entscheidungen treffen. Das ist die eine Sache. Die andere Sache, die Sie jetzt angesprochen haben, ist, dauert das nicht alles viel zu lang, ist das nicht viel zu aufwendig und so weiter. Und ich denke, da gibt es zwei Arten, wie man darauf antworten kann, mindestens zwei. Die eine ist, dass langwierige Entscheidungen oft auch die besseren Entscheidungen sind, wenn wirklich alle Perspektiven mit eingebunden sind und wenn dann die Umsetzung später entsprechend effizienter ist, weil man schon unterschiedliche Dinge vorher diskutiert, vorher abgeklopft hat. Also man muss ja immer den gesamten Prozess sehen, nicht nur, wie komme ich von der Herausforderung zu einer Entscheidung, sondern auch, wie passiert danach die Umsetzung und ist die erfolgreich. Und wenn man das insgesamt sieht, dann ist die Frage, ob nicht Prozesse, die die Betroffenen stärker mit einbinden, insgesamt gesehen effizienter sind. Der zweite Teil einer Antwort ist, dass uns die Technik da möglicherweise auch Hilfestellungen bieten kann. Denn es gibt inzwischen sehr viele interessante digitale Tools, die man dafür einsetzen kann, Entscheidungen gemeinsam, aber doch schneller, als wenn alles über Papier oder in Meetings gemacht werden muss, zu treffen. Also zum Beispiel Abstimmungen, Texte, die man online schnell kommentieren kann, Präferenzäußerungen, die online gesammelt werden. Da gibt es wirklich interessante Möglichkeiten und viele Unternehmen experimentieren derzeit ja auch mit solchen Ansätzen. Die tun das nicht unbedingt, weil sie basisdemokratisch sein wollen, sondern weil sie wirklich glauben, dass das effizient sein kann, aber möglicherweise ist es so eine List der Vernunft mit Hegel gesprochen, dass darüber auch Praktiken etabliert werden und man Erfahrungen sammeln kann, die dann auch anders verwendet werden könnten.
Jetzt haben wir noch die Frage der Verantwortung gar nicht angesprochen. Wenn wir mal den Arbeitsmarkt betrachten, es gibt ja immer mehr Freelancer, also Menschen, die auf Honorarbasis arbeiten. Es gibt immer mehr befristete Verträge. Ich würde spontan denken, das passt nicht besonders gut zur wirtschaftlichen Mitbestimmung. Wer trägt denn die Risiken der getroffenen Entscheidung, wenn diejenigen, die zum Beispiel für eine riskante Strategie votiert haben, das Unternehmen schon längst wieder verlassen haben?
Das stimmt, das ist ein Problem. Aber ich glaube, dass wir uns generell mit dieser Frage, was heutzutage noch Arbeitsverträge sind und wie langfristig die gestaltet sind, in unserer Gesellschaft auseinandersetzen müssen. Denn wenn wir in eine Situation reinlaufen, in der immer mehr Leute nur noch auf Honorarbasis vollkommen unplanbar beschäftigt sind, das ist für Demokratie, glaube ich, auf viele Weisen problematisch. Aber ich denke, dass es da Modelle geben kann, dass zum Beispiel diejenigen, die über Plattformen zusammen an bestimmten Dingen arbeiten, dass die dann zum Beispiel genossenschaftlich solche Plattformen betreiben. Da gibt es dieses Modell des Platform Cooperativism, kommt aus den USA. Wenn wir zum Beispiel so eine Plattform für Putzdienstleistungen haben, dann sollen die Daten nicht irgendeinem anderen Unternehmen gehören, dann sollen auch die Regeln nicht von irgendeinem anderen Unternehmen bestimmt werden und die Gewinne sollen auch wirklich an diejenigen gehen, die die eigentliche Arbeit machen. Und deswegen ist ein Modell, das ich da sehr, sehr spannend finde, dass man sagt, lasst uns versuchen, da eine eigene Genossenschaft zu haben. Und dann sind die Risiken auch wieder internalisiert sozusagen.
Genossenschaften gibt es ja bereits. In Deutschland haben die ja auch eine recht lange Tradition. Die Mitglieder einer Genossenschaft sind eben zugleich die Eigentümer und auch die Kunden der Genossenschaft. Aber Frau Herzog, warum kann ich mir Amazon oder auch Mercedes nicht als Genossenschaft vorstellen?
Wahrscheinlich, weil da der Kapitalbedarf doch erheblich ist und die Frage ist, ob das leistbar wäre. Kann ich mir jetzt auch nicht unbedingt gut vorstellen und ich glaube auch nicht, dass wir, wenn wir über Wirtschaftsdemokratie reden, davon ausgehen sollten, dass es ein Modell gibt, das für alle Firmen in allen Branchen mit allen Größen gleichermaßen passt, sondern da kann es unterschiedliche Ansätze geben. Ich glaube, dass sehr viele Modelle besser wären als vieles von dem, was wir derzeit sehen. Und bei sowas wie Amazon wäre so ein Zwei-Kammern-System gut vorstellbar. Bei sowas wie Facebook wäre es die Frage, ob man nicht neben den Angestellten auch die Nutzer mit einbinden müsste. Denn die sind ja diejenigen, die auf der Plattform aktiv sind, durch die auch Geld verdient wird. Brauchen wir institutionelle Fantasie, um uns vorstellen zu können, wie auch unterschiedliche Formen aussehen könnten. Und ich glaube, wir brauchen da auch Experimente mit unterschiedlichen Modellen, weil man sich das zwar theoretisch alles überlegen kann, aber wie es dann in der Praxis läuft, das kann man doch nicht vorher alles antizipieren.
Es gibt ja schon einige Erfahrungen, wie gesagt, in Deutschland ein ganzes System von betrieblicher und Unternehmensmitbestimmung. Und die einzige da, die also ihren Vorstellungen von einer echten wirtschaftlichen Mitbestimmung entspricht, ist ja die Montan-Mitbestimmung, also die für die Kohle- und Stahlindustrie.
Genau, die gibt es immer weniger.
Weil die genau, 0,2% aller Beschäftigten, habe ich gefunden, arbeiten da noch. Das ist im Grunde genommen das Zwei-Kammern-System. Da sitzen gleich viele Vertreter von, Sie würden sagen wahrscheinlich, von Kapital und Arbeit im Aufsichtsrat und entscheiden. Und das Vorsitz hat also eine neutrale Person inne, nicht wie bei den anderen Aktiengesellschaften. Also heute nur noch 0,2% aller Beschäftigten, aber es waren ja mal mehr. Sind eigentlich die Erfahrungen dieser montanen Mitbestimmung jemals ausgewertet worden? Wissen Sie das?
Also ich weiß spontan keine Studie, die sich genau mit diesem Aspekt beschäftigt, was nicht heißt, dass es sie nicht gibt, weil das wird in verschiedenen Disziplinen alles behandelt und ich habe versucht, viel zu lesen, aber ich habe wahrscheinlich nicht alles gelesen. Aber eine Sache ist schon interessant und zwar die, dass nach der reinen Lehrbuchökonomie das, was in der Montanindustrie stattgefunden hat und auch das, was in der sozusagen normalen deutschen Mitbestimmung stattfindet, dass es nämlich zumindest einen gewissen Anteil an Arbeitnehmermitbestimmung gibt, eigentlich nicht stattfinden dürfte. Die Theorie sagt, auf einem globalen Markt müssten diejenigen Unternehmen, die rein von der Kapitalseite her betrieben werden, alle anderen im Wettbewerb verdrängen. Und das tun sie nicht. Das macht mich optimistisch, dass es in diese Richtung auch noch weitergehen könnte.
Wir sollten aber auch nicht vergessen zu sagen, dass Betriebsräte in Deutschland nur Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechte bei sozialen und personellen Angelegenheiten haben. Also die haben kein Mitspracherecht bei den wirtschaftlichen Fragen, bei unternehmerischen Fragen, bei ökonomischen Entscheidungen. Und in Großunternehmen, also ab 2000 Beschäftigte, die Hälfte des Aufsichtsrates mit Arbeitnehmern besetzt, aber im Konfliktfall entscheidet der Aufsichtsratsvorsitzende oder die und die kommt eben von der Kapitalseite. Aber wo Sie das so optimistisch stimmt, Frau Herzog, dann müssten Ihre natürlichen Verbündeten ja eigentlich die Gewerkschaften sein.
Ja, und ich glaube, dass viele in den Gewerkschaften auch in so eine Richtung denken. So wie ich es jetzt geschildert habe, geht es ja mit einem gewissen Optimismus bezüglich der Nutzung neuer Technologien einher. Aber es gibt natürlich auch sehr viele potenzielle Gefahren bei der Nutzung neuer Technologien, unter anderem den Datenschutz der Arbeitenden. Mein Eindruck ist, dass in den Gewerkschaften die negativen Seiten oft sehr viel stärker gesehen werden als die positiven. Gerade wenn es auch um neue Arbeitsformen geht, die mit viel Flexibilität einhergehen, ist dann immer die Frage, was sehen die Gewerkschaften da positiv und was sehen sie eher als Gefahr? Und deswegen organisieren sich die Angestellten mancher neuer Unternehmensformen komplett jenseits der klassischen Gewerkschaftsarbeit. Und diese unterschiedlichen Stränge müssten, glaube ich, wieder zusammengeführt werden, damit dann diejenigen, die da zum Beispiel in irgendwelchen Online-Gruppen sich für die Fahrer von Fahrdiensten organisieren, dass die dann auch den Status und die Rechte von Gewerkschaften wieder bekommen können.
Aber ich weiß gar nicht, ob die Frage der verschiedenen Online-Tools so entscheidend ist. Gut, man kann das jetzt leichter machen, man muss nicht die Leute alle über Briefe einladen zu irgendwelchen Treffen. Aber ist das wirklich die Hürde, um die es geht?
Es ist das Gegenargument gegen einen Einwand, den Sie vorhin auch angeführt haben, nämlich dass demokratische Verfahren immer zu aufwendig und zu langwierig wären.
Naja, aber da geht es ja um die Entscheidungsfindung. Und ich glaube nicht, die Frage ist, jetzt mache ich ein Kreuz auf einen Zettel oder doodle ich jetzt irgendwas und gebe da mein Votum ab, sondern es geht ja trotzdem darum, dass Menschen miteinander im Idealfall ins Gespräch kommen und miteinander überlegen, was ist jetzt die bestmögliche Lösung.
Das stimmt. Und ich wollte auch gerade noch sagen, es geht nicht nur um diese Instrumente, aber wir sollten auch nicht übersehen, was da positiv möglich ist. Letztlich geht es um Machtfragen. Und diese Machtfragen werden auch nicht allein durch irgendwelche digitalen Innovationen entschieden werden, sondern das ist letztlich eine Frage von politischem Kampf, politischer Auseinandersetzung. Wo wollen wir mit der Arbeitswelt hingehen? Derzeit sehen wir halt sehr viele divergente Bewegungen. Man sieht auch, dass wenn Leute eben zum Beispiel auf solchen Plattformen als Freelancer arbeiten, dass sie sich dann vielleicht irgendwie austauschen in irgendwelchen Online-Foren, sich gegenseitig so ein bisschen unterstützen, aber dass nicht die Art von Solidarität entsteht, die historisch in den großen Arbeitskämpfen immer enorm wichtig war. Hm. Und das dürfte eine der ganz großen Herausforderungen sein, wie es gelingen kann, in einer sehr viel fragmentierteren Arbeitnehmerschaft die Art von Solidarität zu erzeugen, die dann auch bei politischen Kämpfen wirkmächtig werden könnte.
Naja, das ist sicher
eine der ganz großen Fragen hier.
Der soziale Zusammenhalt, der ja durch Arbeit gestiftet wird, darum geht es ja auch in Ihrem Buch Rettung der Arbeit. Noch einmal kurz zurück zu den Gewerkschaften. Ich habe immerhin gefunden, dass der Bundeskongress der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft Verdi vor 4 Jahren einen Beschluss zur Wirtschaftsdemokratie gefasst hat. Ist auch ein paar Seiten dick, steht auch drin, wir leben nur in einer halben Demokratie und die Demokratie darf nicht vorm Werkstor Halt machen. Wurde dann angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand. Ich zitiere, seitdem habe ich nichts mehr gehört. Okay, Modelle hin oder her. Auf jeden Fall, eins kann man ja festhalten, Frau Herzog, Demokratie lebt von Teilhabe. Was macht Sie denn sicher, dass die Beschäftigten mehr Mitsprache am Arbeitsplatz wollen?
Das ist eine gute Frage und die Hauptkritik, die mir oft entgegenschlägt, ist, die Leute wollen einfach nur ihren Job machen und dann wieder heimgehen. Ich glaube, dass wir Modelle brauchen, in denen es für Leute vielleicht auch nur über bestimmte Phasen ihres Lebens auch okay ist, wenn sie ihren Job machen und dann heimgehen und sich zum Beispiel auch um Familie oder Hobbys oder politisches Amt in der Freizeit sozusagen kümmern. Aber ich glaube, dass es nicht generell stimmt, dass Menschen überhaupt nicht mitreden wollen. Denn es geht ja schließlich auch um die ganz alltäglichen Strukturen ihrer Arbeit. Da verbringen sie 8 Stunden oder mehr täglich. Da kennen sie sich auch aus. Das heißt, da können sie auch mit einem gewissen Selbstbewusstsein, dass sie wissen, wovon sie reden, sich einbringen. Und manchmal frage ich mich, ob diese Haltung, die Leute wollen einfach nur ihren Job machen, nicht das Pferd von hinten aufzäumen, weil die daher kommt, dass die Leute jahrelang erleben, dass sie sich nicht einbringen können, zumindest in bestimmten Jobs, und dann vielleicht resignieren, zynisch werden, das eben nicht mehr tun. Und dann heißt ja, die Leute würden sich nicht einbringen wollen. Aber wenn man ihnen die Gelegenheit gäbe, dass das wirklich Wirkung hat, sich einzubringen, dass es nicht nur eben in irgendwelchen Papieren steht und dann in Schubladen landet, sondern dass es wirklich Veränderungen bringen kann, dann könnte das, glaube ich, bei sehr vielen Leuten diese Motivation auch stärken.
Ja, es ist ein schwieriger Kreis, nicht? Wenn ich Sie richtig verstanden habe, erhoffen Sie sich ja von der Wirtschaftsdemokratie eine Belebung der Demokratie insgesamt und die Wirtschaftsdemokratie wiederum braucht eine lebendige Demokratie,
ja,
als Voraussetzung.
Das stimmt, ja.
Gibt es denn irgendwo auf der Welt Beispiele für so eine gelingende Wirtschaftsdemokratie, die jetzt über Start-ups mit 30 Mitarbeitern hinausgeht?
Ja, ein Beispiel, das in der Diskussion sehr oft angebracht wird, ist keine komplette Wirtschaftsdemokratie, aber ist doch sehr eindrucksvoll. Das ist die Mondragon-Genossenschaft im Baskenland, die dort eine ganze Reihe von Betrieben mit wirklich Zehntausenden von Beschäftigten betreibt. Jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, wie viel besser ist es wirklich? Aber zumindest ist es nicht diese Struktur, dass irgendwelche internationalen Unternehmen von der Arbeit, die vor Ort gemacht wird, die Gewinne abschöpfen und irgendwo hinbringen, sondern das Geld bleibt vor Ort und kann die lokale Wirtschaft wieder ankurbeln.
Aber es scheint doch zumindest bisher alle Beispiele, Modelle, die es gibt, auch immer nur auf einer lokalen Ebene zu funktionieren. Also nicht für Unternehmen, die in internationalen Wettbewerb stehen.
Nein, also zumindest diese Genossenschaften und auch viele deutsche Genossenschaften, die stehen durchaus im Wettbewerb. Es stimmt, dass es bisher eher kleine Nischen sind. Und die Frage ist dann natürlich auch, gibt es systematische Hindernisse dafür, dass solche Unternehmen eher klein bleiben? Oder liegt es daran, dass wir halt derzeit in einem System sind, in dem andere Firmenformen dominieren? Müsste man vielleicht demokratischeren Firmen so eine Art Anstoß geben, zum Beispiel durch Steuernachlässe, damit mehr Unternehmen sich in demokratische Firmen umwandeln könnten? Da gibt es unterschiedliche Erklärungsansätze. Vielleicht müssten sich auch die Kapitalmärkte stärker verändern. Aber ich halte es durchaus für vorstellbar, dass weite Teile des Wirtschaftssystems von unterschiedlichen Formaten demokratischer Firmen bestritten werden.
Ich danke für das Gespräch, Frau Herzog.
Herzlichen Dank.
Lisa Herzog ist Professorin für Philosophie an der Universität Groningen und ihr Aufsatz über die Wirtschaftsdemokratie findet sich im Sammelband Die Zukunft der Demokratie, erschienen im Dietz Verlag.
Thank you.